Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zum einen wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Und wir haben wieder einen hochkarätigen Gast. Wir dürfen zum zweiten Mal zu Gast sein bei Walter Gunz. Er ist Unternehmer und Mitgründer von Mediamarkt. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Vielen Dank.
Danke. Heute haben wir ein besonderes Thema.
Richtig, genau. Und da müssen wir kurz eine Einleitung machen. Wir waren ja vor einigen Monaten bei Ihnen und wir werden euch das Video auch unten verlinken. Das kam extremst gut bei euch an.
Ja.
Und nach diesem Gespräch haben wir dann noch privat gesprochen. Über viele Themen, über Gott und die Welt. Und ein Thema hat Sie besonders ergriffen und da haben wir besonders heiß diskutiert. Und das ist das Thema Frieden. Jetzt ist es so, keiner von uns ist Soldat, keiner von uns ist Politiker. Wir wollen aber heute trotzdem die Möglichkeit nutzen, um über das ganze Thema zu sprechen. Da würden wir Ihnen gerne die Möglichkeit geben, zu erklären, warum dieses Thema Sie so berührt.
Ja, gestern Abend um 22.15 Uhr saß ich unten auf der Terrasse und ich bin wieder an den heutigen Tag erinnert worden. Da gingen nämlich gestern Abend die Alarm, die Sirenen wieder, die Test-Sirenen. Und ich möchte Ihnen mal zum Start eine Geschichte erzählen. Ich bin 46 geboren, also relativ kurz nach dem Krieg. Und meine Mutter hat mir immer wieder erzählt, wie das war in den Jahren im Krieg. Nachts rollten die Sirenen. Georgstraße 70 war ihre Wohnung, ihre Eltern und sie haben da gewohnt. Man ging runter in den Keller, man saß da auch stundenlang und dann kam die Entwarnung. Eines Tages ging mittags hier rein, ging in den Keller und als die Entwarnung kam, wollten sie raus, war die Türe zu. Gott sei Dank waren diese Keller untereinander verbunden, so dass sie zwei Häuser weiter dann aus dem Haus raus treten konnten. Gingen raus und schauten auf ihr Haus, die Georgenstraße 70 in München-Schwabing. Das Haus war komplett weg. Meine Großeltern und meine Mutter waren dann mittellos, haben alles verloren, hatten auch keine weiteren Güter. Dooferweise haben damals Sachen zu Hause aufbewahrt, Geld und Schmuck und so weiter. Und diese Erinnerung meiner Mutter über diesen Schrecken, wenn man die Sirenen gehört hat, die sitzt mir persönlich immer noch auch in den Knochen. Die Georgenstraße 70 hat auch noch eine leider sehr tragische Geschichte zu erzählen. Eines Tages läutete am Abend an der Wohnungstüre, waren zwei Männer von der Gestapo, haben nach dem Heinrich Jakob, das war mein Großvater mütterlicherseits, gefragt. Der war zu Hause. Die haben ihn mitgenommen, ohne irgendwie einen Grund zu sagen. Meine Großmutter, was ist hier los mit meinem Mann und so weiter. Nächsten Morgen ging meine Großmutter in die Edstraße, ins Polizeibetrieb und sagte, mein Mann ist gestern abgeholt worden. Was liegt denn gegen vor? Wo ist er denn? Kann man ihn besuchen? Na, hier ist er nicht, haben die gesagt. Nach einigen Tagen und Rumfragen kam ein Gespräch zwischen meiner Großmutter und Blockwart von der Georgenstraße zustande. Ja, sagt er, wenn der da nicht ist in der Eststraße, der wird dann schon im KZ in Dachau sein. Ja, nun, so war es dann auch. Es muss ich einen kleinen Sprung machen. Ich habe Ihnen erzählt, ich war ein schlechter Schüler, ganz war jetzt auch einer durchgefallen im Gymnasium. Erst später, als ich dann studiert habe, bei Professor Ulrich, habe ich gemerkt, ganz so doof kann ich doch nicht sein. Aber ich habe nachgedacht, was hat eigentlich das Unternehmen Mediamarkt groß gemacht? Wie ist aus einem armen Walter Gunz mit 20.000 Mark Stammkapital mühsam aus der Familie geliehen? Wie ist da ein relativ rasch ein Konzern mit 20 Milliarden Jahresumsatz entstanden? Was war eigentlich, war das Glück nur, war das Fleiß, war es Intelligenz? Ich glaube, keines von den drei genannten. Ich glaube, eine Qualität, und sind wir wieder, warum wir das Interview jetzt führen, warum ich gebeten habe, Krieg und Frieden, auch nicht nur Frieden, sondern Krieg und Frieden, weil eine meiner wenigen Begabungen liegt darin, eine gewisse Empathie zu haben, also ein Produkt zu sehen, das zu erkennen, was eine Chance hat. ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Also die Fähigkeit, den Bauch mit dem Kopf zu verbinden. Ich glaube, Bauchgefühl alleine ist vielleicht zu emotional. Kopf alleine wird dann vielleicht zu egozentrisch. Aber ich glaube, die Qualität, die Mediamarkt groß gemacht hat, war, dass ich ein Feeling hatte für die Zukunft, ein Feeling für Dinge, die im Prozess sind, über Dinge, die sich entwickeln. Und jetzt ist es so, dass ich zum ersten Mal den Eindruck gewinne, ich werde Ihnen später noch erläutern, warum, dass wir vielleicht, wenn wir nicht aufpassen, am Vorabend eines dritten Weltkrieges stehen. Und
also das ist das, was Sie gerade,
was
das
merkt man nicht, ja, was mich persönlich, ich habe ja Sie haben mich letzte Mal zum Interview, diesmal war es ja mein Vorschlag. Ja, nicht weil ich es wieder bei Ihnen aufschlagen will, sondern also ich persönlich habe auch gestern Abend mir wieder gedacht, also die Sirenen gehört, denk mal, Walter, das ist ein wichtiges Thema. Und jeder Krieg hat Tod, Zerstörung zur Folge. Jeder Krieg ist ein verheerendes Geschehen, ja, und was wir verhindern müssen, was ich möchte keine Zustimmung haben für meine Thesen, auch keine Ablehnung, ich möchte eigentlich nur anregen zum Nachdenken. Also mir geht es darum, dass der Hörer oder Zuschauer überlegt, nachdenkt und dass wir versuchen zu erkennen, dass wir diesen Point of No Return, den es ja manchmal gibt in bestimmten Prozessen. Es gibt ja Prozesse, wenn so eine Lawine runterrollt, dann können die der Lawine nur aufhalten. Ne? Also mir geht es auch darum, dass wir vielleicht durch unsere innere Haltung, durch unser Gebet um den Frieden, durch unser Bitten um den Frieden, vielleicht auch um den Wunsch, dass diese Erkenntnis, den Frieden zu erhalten, auch den Politikern zuteil wird, um die es jetzt im Moment geht.
Also darf ich da ganz kurz einhaken, Herr Gunz? Wir haben ja jetzt ein sehr wichtiges Treffen am Freitag, am 15. August in Alaska. Trump, Putin. Sie haben gerade die Politiker angesprochen.
Ja.
Was würden Sie den beiden Herren gerne sagen, wenn wir nicht hier sitzen würden, sondern die beiden. Was würden Sie ihnen gerne mitgeben in dieser Situation?
Ja, ich glaube, dass sowohl der Trump wie der Putin natürlich auch, sagen wir, Persönlichkeiten sind mit einem hohen Selbstwertgefühl, mit einer gewissen, mit einem starken Ego, sagen wir, ja. Aber sie respektieren sich gegenseitig. Ja. Ich glaube, Frieden, was ist Frieden wirklich? Frieden ist ja nicht die Abwesenheit von Krieg, so wie Licht nicht die Abwesenheit von Schatten ist oder das Gute ist nicht die Abwesenheit von dem Bösen. Das Gute will getan werden, das Licht leuchtet. Und ich glaube, die beiden könnten, weil sie sich gegenseitig irgendwie respektieren. Mhm. Ja, die beiden könnten einen Schritt weiterkommen. Jetzt im Moment sehe ich ja diese Bemühungen von England, Frankreich und Deutschland. Ja, Rudi Zelensky in Berlin eingeladen. Jetzt versucht man, obwohl man jahrelang keine diplomatischen Lösungen versucht hat. Neulich hat Herr Merz im Bundestag einen tragischen Satz gesagt. Den haben wir extra aufgeschrieben hier, ja. Er sagte, die Diplomatie ist ausgeschöpft. Hm. Die Diplomatie ist ausgeschöpft. Was heißt das? Ja, Napoleon hat versucht, Russland zu unterjochen. Hitler hat versucht, Russland zu bekämpfen. Wollen wir jetzt tatsächlich einen Krieg mit Russland? Also den beiden empfehlen würde ich, dass sie zusammen jeder dem anderen zuhört und Mein Trump hat ja diesen Krieg nicht begonnen. Man muss ja auch sagen, wie ist denn der Krieg entstanden? Natürlich, keiner wird behaupten, dass die Ukraine Russland angegriffen hat. Aber ich kann mir noch sehr gut an ein Gespräch erinnern, das lange, lange Jahre her ist, das ich in Berlin in Borchers, im Restaurant Borchers geführt habe, mit dem Hans-Dietrich Genscher. Ich war lange Jahre mit Guido Westerwelle befreundet und so auch ein bisschen mit dem Herrn Genscher. Und da sagte mir der Genscher in Borchers, ja, also der Kohl und ich, wir haben dem Gorbatschow versprochen, keine NATO-Osterweiterung. Gorbatschow hat später mal, der auch hier in Rottach-Egern eine Zeit lang gewohnt hat, Gorbatschow hat später mal gesagt, es gibt zwei tragische Erlebnisse in seinem Leben. Der frühe Tod seiner Frau Reischa und dass er im Zuge der Wiedervereinigung eigentlich über den Tisch gezogen worden ist. Was ist dann passiert? Ja, nach dem Zerfall des Warschauer Paktes sind natürlich alle Länder im Osten unter den Mantel der NATO geschlüpft, natürlich Polen, Ungarn und alle, ja. Ja, man kann es den Ländern nicht verdenken, dass sie nach den Erlebnissen, die sie mit dem System hatten, dann Schutz gesucht haben. Versprochen war es natürlich anders. Und,
aber Herr Gunz, das mag ein Fehler sein. Und ich glaube, es ist auch wichtig, wir wollen ja heute rausstellen, dass es nicht immer, nicht dieses Gut-Böse gibt.
Ja.
Trotzdem, ein Fehler oder vielleicht auch sich ein bedroht fühlen, rechtfertigt doch noch keine Aggression, oder? Also auch wenn Russland sich vielleicht von der NATO bedrängt fühlt oder das ungerecht findet, nur weil ich Angst habe, dass etwas passieren könnte oder ich etwas falsch finde, rechtfertigt das doch noch keine Aggression, oder? Das gehört ja auch.
Was meinen Sie, was passieren würde, wenn Russland mit Genehmigung der mexikanischen Regierung an der amerikanischen Grenze Raketen aufstellen würde, was dann passieren würde? Was würde dann passieren?
Keine gute Idee.
Ja, das sehen Sie, ne? Unsere Idee ist auch keine gute Idee, natürlich der Ukraine zu versprechen, dass sie Mitglied der NATO wird. Ne? Ich meine, wir haben natürlich, man darf die Historie nicht vergessen. Man kann die Gegenwart nicht verstehen, wenn man die Vergangenheit nicht kennt, ja. Tatsache ist doch, dass 2014 die Amerikaner mit über 5 Milliarden Dollar eine relativ neutrale, eher russlandfreundliche Regierung in der Ukraine ausgewechselt haben. Das ist ja nun, das können Sie in der Washington Post nachlesen. Das ist ja nicht irgendwie, und Putin hat da nicht den Mediamarkt gegründet. Also ich bin nun wirklich kein Putin-Freund und nie gesagt, also ich kriege keine Gelder vom Kreml. Aber man muss mal sehen, 2014 haben die Amerikaner einen Change mit über 5 Milliarden Dollar, wie sie es in vielen Ländern gemacht haben. Ich meine, schauen Sie, wo überall marschiert worden ist. Ne? Also im Irak, im Iran, in Libyen, überall ist diese sogenannte Friedensmacht auf den Plan getreten. Also 8 Tage vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine hat der Putin eine Meldung an den Herrn Biden geschickt und hat gesagt, er würde gerne ein Gespräch führen über die Sicherheitsinteressen Russlands. Auf diese Offerte hat man in Washington überhaupt nicht geantwortet. Frieden ist eine Geisteshaltung für mich. Frieden muss man erst in sich finden. Und wer den Frieden in sich nicht finden kann, der wird den Frieden im Außen auch nicht finden. So hoffe ich also, um die Frage nochmal zu beantworten mit den beiden Herren, die Sie da treffen, dass Sie zuerst mal den Frieden auch in sich finden. Mhm. Ja. Ja.
Vielleicht einmal, um nochmal einen Schritt zurückzugehen. Sie haben einen wichtigen Satz gerade gesagt, Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Das würde ja am Umkehrschluss bedeuten, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, dass Frieden auch ein aktiver Akt ist. Und dass es in unserer Verantwortung liegt, auch für Frieden zu sorgen.
Absolut. Das ist ja auch die Idee dieses Interviews. Das Gute will getan werden, habe ich vorhin gesagt, ja. Was wir völlig verlernt haben, ist Diplomatie. Also Diplomatie heißt, den anderen mal dem anderen zuhören. Versuchen, den anderen zu verstehen.
Aber wer versagt denn da? Also offensichtlich ja beide Seiten.
Das ist...
Also wie kommt man
heutzutage raus? Ja, das ist die Frage. Wie kommt man raus? Rauskommt, indem man versucht, wie gesagt, den anderen mal zuzuhören. Wenn sie immer auf Sendung sind, ja, sind wir nur bei den Qualitäten, die ein Leader haben muss oder die ein Mensch haben muss, der Frieden schaffen möchte, ja. Wenn sie immer auf Sendung sind, dann können sie nicht empfangen. Ne? Ich habe Ihnen eingangs gesagt, die Empathie, also die Wahrnehmung dessen, was wirklich ist, ist ja enorm wichtig, ja. Und im Christentum gibt's ja neben der, es heißt der Liebe der Nächsten wie dich selbst, ja. Da sind wir bei dem Frieden in sich selber. Aber es gibt ja sogar die Feindesliebe. Was heißt eigentlich gut? Die Feindesliebe ist eigentlich ein schwieriges Thema, ne? Ein schwieriges Thema. Ich glaube, es müsste gelingen, jetzt einen Status zu erreichen, in dem man sagt, ja, okay, beispielsweise in der Ukraine, was da erobert worden ist von den Russen, das sollen die mal haben, vielleicht. Und dann würde ich vorschlagen, dass man im gewissen Zeitraum, nach 5 oder 10 Jahren, eine international kontrollierte Wahl abhält. Und dann sollen die Leute entscheiden, selbst entscheiden. Ja. Wo wollen sie hin? Ja. Man muss irgendwie schauen, wie man das Kind vom Eis bringt. Ja. Weil wenn wir also mit Waffen alleine, kann der Krieg nicht gewonnen werden. Schauen Sie, man muss ja mal überlegen, wer hat ein Interesse am Krieg überhaupt? Und wer gewinnt eigentlich am Krieg überhaupt? Es gibt ja große Finanzsysteme auf der Welt, große Finanzdienstleister, die Namen können Sie selber im Internet finden, damit ich keinen Namen nennen, die sind an allen Gesellschaften beteiligt, die verdienen jetzt an der Rüstungsindustrie, ja, noch ein Löcher, ja, die verdienen dann, wenn möglichst viel Kriegsmaterial gekauft wird, also wenn Krieg ist, ist Klaus Maffei wunderbar, steigen die Aktien, verdienen die. Hinterher, wenn die Länder in Schutt und Asche sind, dann brauchen die wieder Kredite, dann verdienen die wieder. Also die Großfinanz, nennen wir mal so, ist ein Punkt, der an jedem Krieg gewinnt. Die Menschen verlieren ihr Leben und die Länder werden ruiniert. Ja, Sie wollen mal.
Wir haben über Diplomatie gesprochen. Vielleicht um noch einmal zurückzugehen und um Feindeslieb und all diese Wörter, die vielleicht schwer zu greifen sind, auch für die Zuschauer. Was ist, wenn wir sagen, dass Frieden ein aktiver Akt ist? Ja. Was sind Eigenschaften, was sind Dinge, die man tun kann, um diesen zu sichern? Und Sie hatten vorab mir was zugeschickt und da geht es um das Thema Vergeben,
ja,
um die Aussöhnung. Sie waren, das ist kein Geheimnis, sehr erfolgreicher Unternehmer. Und Sie haben auch gerade gesagt und auch in dem Gespräch davor, Sie haben viele Entscheidungen den Mitarbeitern überlassen.
Ja.
Und wenn man das tut, passieren Fehler, ja, wie auch auf weltpolitischer Bühne.
Ja.
Wie kann man vergeben, ohne schwach zu sein? Wie haben Sie das gemacht?
Vergeben ist ja ein Akt der Stärke. Also, wie zum Beispiel das Wort Demut. Mhm. Demut ist nicht unterwürfig. In dem Wort Demut ist auch der Mut drin. Und im Vergeben ist auch eine innere Größe da. Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein, heißt es im Neuen Testament. Also, wir machen alle Fehler. Ich habe natürlich auch, um meine eigene Macht zu begrenzen, um nicht in diese egomane Falle zu tappen, habe ich ein dezentrales System geschaffen mit Beteiligungen, mit enormen Freiheiten, natürlich mit Verantwortung der einzelnen Personen. Und so bin ich eigentlich als operativer Mensch zurückgetreten, war eher vielleicht so wie ein Dirigent, der jeden Versuch, der jedem sein Instrument gelassen hat und der nur vielleicht die Einsätze gegeben hat, ja, auch um nicht in diese egomane Falle eines Tyrannen, eines zentralistischen Herrschers zu fallen da rein. Und ich denke, dieses System hat den Mediamarkt ja groß gemacht, ja, nämlich die Empathie weiterzugeben, den Menschen draußen Vertrauen zu schenken. Also Vertrauen und Verzeihen sind die beiden elementaren Voraussetzungen für den Frieden. Aber jetzt sind wir in einer Spirale, ne? Da würde ich gerne nochmal dann später darauf zu sprechen kommen. Mhm. Wir sind jetzt in einer gegenläufigen Spirale. Mhm. Eigentlich geht es jetzt primär darum, wie kommen wir aus dieser gegenläufigen Spirale überhaupt raus? Aber auch das geschieht natürlich nur mit diesen Punkten. Ich muss den anderen versuchen zu verstehen, wenn ich den Gegner verteufel, wenn ich also den Putin jetzt mit Hitler gleichsetze, ja, oder den Trump als verrückten, egomanen Narzissten sehe, dann wird das nicht friedensreich sein.
Aber können wir jetzt, was im Unternehmen funktioniert oder was in der Familie funktioniert oder im persönlichen, zwischenmenschlichen Umgang, können wir das auf Staaten übertragen? Man sagt ja so gerne, Staaten haben keine Freunde, sondern Interessen. Und man hat es dann eben auch mit Leuten zu tun, die, ja, braucht man nicht drum herumreden, die andere in anderen Ländern einmarschieren und auch Leute, die ihnen unliebsam sind, halt wegsperren oder liquidieren lassen. Also kann man das wirklich so vergeben und Demut dann auch übertragen? Oder ist der Klügere, wenn er nachgibt, sagen wir, Europa ist jetzt der Klügere, ist er dann vielleicht am Ende der Dümmere?
Ja.
Der Schwächere?
Wenn durch eine Schwachheit etwas Gutes entstehen würde, dann wäre es auch keine Schwachheit, ne? Also das muss man ja wirklich überlegen, ne?
Gut, das wisst ihr.
Einer Professor hat mal gesagt, ihre Stärke ist ihre Schwäche, ne? Weil die sogenannte Stärke führt ja immer zur Ego-Aufblähung, die führt ja immer zu dem zu dem Anspruch, selber sich selber zu erheben über den anderen. Und ich glaube, es kann jeder natürlich, wie sagt Gandhi, ändere dich selbst, du änderst die Welt. Also im Grunde müssen wir erstmal bei uns selber anfangen, ne? Jeder bei sich selbst anfangen, das ist ganz wichtig. Aber jetzt zu sagen, dass derjenige, der nachgibt oder der einem Kompromiss zustimmt, dass der dann a priori der Verlierer ist, das glaube ich nicht, nein.
Aber was ich faszinierend finde, wenn wir darüber sprechen, man hat immer das Gefühl, es ist eigentlich ausgeschlossen, dass Russland das macht. Also wir reden jetzt auch darüber, also eigentlich, ja,
was,
wir können...
Aber was soll denn Russland führen? Da wird immer diese Narrativ vertreten, Russland will Europa erobern und was wollen die Russen denn mit Deutschland? Ein kleines Land?
Nee, das habe ich ja nicht
gemacht, aber Russland könnte ja auch... verschuldet, ich glaube nicht, dass der Putin Interesse an Deutschland hat.
Das glaube ich auch nicht, ja. Aber ich meine, dass man einfach... sagt, ja, wir bombardieren jetzt vielleicht nicht mehr, wir ziehen uns zurück und wollen dann vielleicht dafür vielleicht irgendwelche Garantien haben, wie auch immer. Also das wäre ja auch möglich. Also das ist ja in der Diskussion, manchmal erscheint mir das so, dass das ausgeschlossen wäre. Das ist ja auch
so. Ja, nur aber wir sind ja de facto eigentlich, wenn Sie überlegen, die Raketen, die Abwehrsysteme, Taurus und so weiter und auch die Abwehrsysteme, die können ja nur von Europäern bedient werden. Die finden in kompliziertem Fachenglisch, es gibt in Ukraine gar keine Leute, die diese Geräte bedienen können. Das heißt, im Grunde genommen müssten wir, wenn wir jetzt dem zustimmen, oder dem ist ja quasi schon zugestimmt worden, dann sind ja deutsche und englische und französische Leute in der Ukraine und bedienen quasi Waffen. I'm sorry, dann sind NATO-Länder im Krieg mit Russland. Ja, wie will man das? Das ist der Point of No Return. Ich möchte ja nur verhindern, dass wir in Entwicklungen kommen, die dann nicht mehr zu stoppen sind.
Ja, das verstehe ich auch.
Ich weiß auch nicht, wie man eine Atommacht wie Russland besiegen möchte, wo man weiß, dass Russland eine Fülle von Raketen hat, die mit Mach 9, 10, 11 fliegen, die von keinem Abwehrsystem in Europa, von keinem Abwehrsystem in Amerika auch nur eine einzige Rakete abgehalten werden kann. Die schlagen alle dort ein, wo schauen Sie, die Welt ist so schön, die Natur ist so schön. Ich liebe mein Land. Ich bin gerne Deutscher, im Gegensatz zu Herrn Habeck. Ich liebe Deutschland. Ich bin gerne Deutscher. Ja, ich möchte dieses Land gerne in Frieden erhalten. In Frieden mit allen. Und die Diplomatie ist eben in den letzten Jahren auch vernachlässigt worden. Schauen Sie Frau Baerbock an, ne? Das ist ja nun die der ganzen Welt erklärt hat, am deutschen Wesen muss die Welt genießen, die den Russen, den Chinesen und den Amerikanern und wem erklärt, wie sie leben müssen. Wir haben die Diplomatie. Die Diplomatie ist ja die Kunst. Ja, der Trump wird kein Heiliger werden. Der Putin wird auch kein Heiliger werden und ich bin auch kein Heiliger. Ja, aber ich habe in meiner operativen Zeit mich auch mit den Erzfeinden, mit dem Vorstand von Karstadt getroffen oder mit dem Inhaber von Bromarkt getroffen. Ja, wir haben immer ein Gentleman Agreement gesucht. Wir haben immer ein Miteinander. Als wir uns mit Karstadt bekämpft haben, mit Anwälten und so, da bin ich nach Essen geflogen und haben gesagt, Mensch, wollen wir das nicht begraben? Wenn ein wirklich was stört, dann ruft der andere an, er sagt, der Vorstand, wunderbar, das machen wir. Dann haben wir, glaube ich, 100 Prozesse gestoppt, die wir miteinander hatten. Also man muss auf den anderen zugehen. Ob das der Feind ist oder der Freund ist, ob man den gerne mag oder ob man den nicht gerne mag, das ist eigentlich nicht wesentlich. Sondern die Größe besteht darin, was ja auch in der Demokratie wichtig ist, ja, jemand anderen, der eine andere Meinung hat, zuzuhören. Das ist nicht so leicht. Ich möchte einmal wieder mich recht haben. Ja? Ich würde auch gerne recht haben immer. Aber wenn ich recht habe, hat ein anderer Unrecht. Ne? Also man muss etwas finden, wo sich beide treffen können. Und da ist dann auf beiden Seiten ein gewisser Verlust da. Ne? Da muss man etwas loslassen, etwas nachgeben. Das ist Diplomatie.
Wenn wir auf eine Metaebene gehen, wir können das jetzt auch mal, wenn wir nur auf Deutschland schauen, da sehen wir auch eine deutliche Zerrissenheit in den letzten Jahren. Ja. Woher kommt das? Also ich meine jetzt gar nicht politisch, sondern vielleicht gesellschaftlich. Wie erklären Sie sich das, dass Diplomatie, Demokratie miteinander, wie wir es nennen wollen, dass das schwieriger geworden ist offensichtlich?
Vielleicht, um das noch zu konkretisieren, weil ich finde das einen sehr spannenden Punkt. Ich habe die Beobachtung gemacht, wir leben in einer sehr, sehr gefühligen Gesellschaft. Das heißt, Gefühle werden enttabuisiert und vor allen Dingen auch Schwächen. Aber das Auffällige ist von einem selber. Also wir verzeihen uns immer mehr Schwächen. Dem Gegenüber aber scheinbar immer weniger. Und das ist so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die ich gerade sehe. Wir selber wollen Anerkennung dafür, dass wir schwach sind, dass wir Unzulänglichkeit haben. Aber gleichzeitig leben wir in einer Cancel Culture, wo Leute, die dann Fehler machen, sofort abgecancelt werden und hohe soziale Kosten tragen müssen. Und das passt nicht zusammen.
Ja, es hängt mit der Art und Weise zusammen, wie wir die Dinge betrachten. Ich glaube, wir haben eine starke Emotionalisierung. Mhm. Man sieht es in den Medien. Die Emotionalisierung von Prozessen und Sachverhalten. Die Emotionalisierung von Prozessen führt nicht zum Ziel, weil sie polarisiert. Sie polarisiert in Gut und Böse. Natürlich ich der Gute, nein, du der Böse, die Deutschen die Guten, die Russen die Bösen. Einstein sagte auch mal, ein Problem kann nicht auf der Ebene gelöst werden, auf der es entstanden ist, sondern auf einer anderen Ebene. Mhm. Also was heißt das? Das heißt im Klartext, ich muss über das Problem hinaus wachsen. Ich muss also das Problem jetzt nicht als das Kern, also dass mir der Putin zum Beispiel unsympathisch wäre, ja. Wem ist der Trump sympathisch oder wem ist der Putin sympathisch? Wahrscheinlich wenigen Leuten, wahrscheinlich, wenn sie rumfragen. Ja, ich keine Ahnung, aber das jetzt das als entscheidenden Faktor, die Emotion als entscheidenden Faktor zu nehmen, Das ist brandgefährlich. Und das führt einfach zu Irrtümern. Und das führt auch jetzt zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Die Emotion ist reflektorisch auf sich oft gerichtet. Ich bin der Gute, wir sind die Guten. Man muss versuchen, eine neue Sachlichkeit, und man muss auch versuchen, die Realitäten zu verstehen, die, was wirklich ist und nicht, was man wünscht, dass das sein muss. Und wenn man das erreichen will, dann muss man immer die Kompromisse machen. Das ist, der Kompromiss ist eine Voraussetzung auch für den Frieden, ja. Das ist, die Feindesliebe ist ja auch, besteht ja darin, dass ich versuche, mich in den Gedanken des anderen zu versetzen und dass ich erkenne, dass der andere genauso Fehler gemacht hat und genauso Fehler macht, wie ich sie gemacht habe, ja. Also, dieses Verurteilen, ja. Das Verurteilen ist auch, auch in der Politik bei uns, ja. Es führt eigentlich zu nichts, indem ich immer verurteile, die eine Partei, den anderen, es führt zu nichts, ja. Wer es urteile nicht, auf der Runde verurteilt wirst. Also, das ist ja aber dieses Reflektorische, was sie, ich glaube, das ist, man die Empfindsamkeit auf sich selber gerichtet. Das ist etwas Egomanes eigentlich, ja.
Total.
Das ist eigentlich naiv, das ist, infantil ist das. Das ist eigentlich eine infantile Reaktion, von der Sie da sprechen. Und da müssen uns jeder hüten da vorne. Es ist ja nicht, ich bin ja weder besser noch gescheiter als Sie, aber man muss immer wieder reflektieren auch, wie komme ich zu meinen Entscheidungen?
Ich glaube, es wird uns allen gut tun, härter zu einem selbst zu sein und nachgiebiger zu seinem Nächsten.
Richtig.
Unabhängig davon, Sie haben das Wort Kompromiss angesprochen. Ja. Und das ist so ein Dauerthema auch bei uns.
Ja.
Stellen Sie sich vor, Sie haben, als Sie noch ein kleines Team beim Mediamarkt hatten,
ja,
und es geht darum, einen Betriebsurlaub zu machen. Die einen wollen nach Schweden, die eine Hälfte, und die andere Hälfte will nach Spanien. Und Sie sind jetzt Chef. Sie sagen, okay, wir müssen einen Kompromiss finden. Schweden, Spanien, dann bleiben wir in Deutschland. Dann ist das ein Kompromiss, aber ein sehr schlechter Kompromiss,
weil
alle unglücklich sind. Wann ist ein Kompromiss gut und wann ist ein Kompromiss denn schlecht?
Ein Kompromiss muss immer die Interessen beider Seiten. Vielleicht kann man die Truppe spalten. Die einen fährt da und die anderen dahin, ne? Also, es gibt ja, jetzt sind wir wieder beim Einstein, ne? Also, da muss halt überlegen, welche kreative Lösung gibt's denn? Gibt eine kreative Lösung für ein simples Problem? Also, ich würde sagen, die Gruppe teilen, die einen fährt da und die anderen dahin und die kriegen beide bezahlt und so weiter. Also, oft lassen sich die Probleme einfach lösen, wenn wir nicht so kompliziert rangehen. Also es gehört auch noch etwas, glaube ich, dazu, was mir gerade einfällt. Man muss dem anderen auch was gönnen. Man muss, also eine der wenigen Dinge, die mir auch jetzt wieder noch einfallen, die wirklich wichtig waren im Unternehmen, und das gilt für die Politik und auch, man muss sich freuen, wenn es dem anderen gut geht. Und man muss auch, es gab ja auch zwischen uns Rivalitäten in der Unternehmensführung.
Zwischen den Gründern jetzt.
Ja. Und wir haben uns aber immer wieder zusammengesetzt und wir haben einen quasi inneren Eid gehabt. Wir versuchen alles zum Wohle des Unternehmens. Und da treten wir mit unseren persönlichen Empfindlichkeiten und unserem persönlichen Geist, da treten wir einfach zurück. Wir versuchen, sagen, was ist denn wirklich gut, ja? Und wir versuchen dann etwas zu finden, wo wir alle drei Ja sagen können. Und da sind wir jetzt wieder in der Politik, ja? Also, man kann nicht alles durchsetzen. Man kann nicht alles erreichen. Die Perfektion ist im Latein die Vergangenheit, die Gegenwart ist nie perfekt, ich bin nicht perfekt, die Politik ist nicht perfekt. Man muss also aus diesen unperfekten Prozessen versuchen, etwas zu machen, und man muss versuchen, den Frieden zu halten, den Frieden in sich, mit sich, für mich. Darum ist für mich auch Frieden eine Geisteshaltung. Also Frieden ist eine Geisteshaltung, Es hat der Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Also wie dich selbst. Da ist die Eigenliebe schon auch dabei. Ne? Mhm. Aber nicht die egomane Eigenliebe, sondern wie dich selbst. Das heißt, man soll keinen Unterschied machen. Wir wissen ja seit der Quantenphysik, dass der Beobachter eines Prozesses immer Teil des Prozesses ist. Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass wenn wir einen Prozess beobachten, dass wir der neutrale Beobachter sind und das ist der Prozess, der abläuft. Darum sind wir auch wieder interessant zu unserem Thema Krieg und Frieden oder was kann der Einzelne von uns machen? Was kann der Einzelne tun? Meine persönliche Überzeugung, meine Erwartung beeinflusst den Prozess. Und ebenso in der Quantenphysik wissen wir, dass alles mit allem verbunden ist. Ja? Übertrieben formuliert könnte man sagen, diese Differenz zwischen ich und du, die ist ein Teil der Einbildung. Denn alles ist mit allem verbunden. Jeder ist mit jedem verbunden. Ja? In der letzten Konsequenz würde das bedeuten, dass gar kein Krieg mehr möglich ist. Weil wenn der andere, wenn ich du bin und du bist ich, dann bekämpft man sich ja selbst. Und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, über die man gewinnen kann. Es kommt nicht darauf an, zu gewinnen. Es kommt darauf an, das Rechte zu tun, das Gute zu tun. Dass man hinterher sagen kann, ja, ich habe mich bemüht. Ich habe mich selbst auch überwunden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch hängt mit dem, was Sie gefragt haben. Warum sind wir im Moment so gespalten? Aber auch in der deutschen Politik, wir hören einander halt nicht mehr zu.
Ich sehe da auch ein großes Problem darin. Das wird sicherlich auch durch Social Media extrem verstärkt. Man spricht ja gerne von diesen Filterblasen. Dass man hat jetzt eine gewisse Meinung, ein gewisses Interesse. Sag ich mal, hier ist finde jetzt ja den Aktienmarkt, den Kapitalismus nicht schlecht. Man ist dann halt sehr in seiner Blase drin und das wird ja immer mehr verstärkt. Und das Gefühl oder dieses Problem kann man auch, glaube ich, auf Länder sogar übertragen, dass man natürlich dann irgendwo, ich meine, die Russen machen ja auch, wenn wir es ja Propaganda nennen, dass man dann...
Alle machen Propaganda.
Genau, im Endeffekt, ja, so kann man es, glaube ich, nennen, dass man eigentlich das Gefühl hat, der andere ist verrückt. Beziehungsweise der ist so anders, dass es gar keine Lösung geben kann. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Problem. Und wir haben uns bei diesem Kanal ja auch zum Ziel gesetzt, das wollen wir auch machen, dass wir mehr mit Leuten sprechen, die genau eine andere Meinung haben, ja. Weil das, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man das immer wieder aufbricht. Weil viele, glaube ich, die würden sich mit anderen gar nicht an den Tisch setzen und sagen, das bringt sowieso nichts. Das ist so ein tiefer Graben. Und das verstärkt das Problem ja immer weiter. Man gräbt sich ja immer mehr in sein Loch.
Ja, nur das ist ja völlig falsche.
Und das haben wir in der deutschen Politik ja auch
das immer mehr. Da sind wir doch ausnahmsweise alle drei einig, ja. Das ist eine grundfalsche Haltung, ne? Das Eingraben in eine Situation, in eine Politik, das bringt ja eigentlich bringt gar nichts, ne? Das bringt uns nicht weiter. Ja, nur wir müssen lernen zuzuhören. Wir sind einfach in eine, jeder hört sich gerne sprechen, jeder spricht lieber, als er zuhört. Und das müssen wir einfach, ich muss jetzt auch lernen, ne? Also jeder muss das lernen, das ist ganz wichtig.
Du hast es gerade angesprochen, dass wir auch versuchen Sie schätzen wir sehr, mit Menschen zu sprechen, die vielleicht komplett anderer Meinung
sind. Die wir nicht schätzen.
Das Problem ist, dass die Bereitschaft nicht da ist, dann auch mit uns zu sprechen. Und ich glaube, das ist auch eine Form der Faulheit, weil echte Toleranz muss ja wehtun. Und ich muss ja die Leidensfähigkeit haben, dem anderen zuzuhören, auch wenn ich das vielleicht total ablehne. Ja. Und das ist uns abhanden gekommen.
Ja, das ist ja eigentlich der Kern der Demokratie.
Richtig.
Der Kern der Demokratie ist ja nicht die Ausgrenzung von Menschen, ja, die eine andere Meinung haben oder eine andere Partei vertreten, sondern der Kern der Demokratie ist ja, den anderen ernst zu nehmen in seinem Anderssein. Verrückt heißt ja auch heißt ja eigentlich nur verrückt, ne? Hat eine andere Betrachtungsweise, ne? Von einem anderen Punkt aus, ja? Der Verrückte sieht eine Sache vielleicht anders, als ich die sehe. Ob jetzt meine die richtige ist oder die des anderen, das weiß ich ja a priori gar nicht.
Oder er ist ein Querdenker.
Und jetzt sind wir ehrlich. Ja, das heißt, mittlerweile sind das ja, ist das ja zu Schimpfwort. zu Schimpfworten geworden, ne?
Vielleicht, Mario, weil du hattest die Echokammern auf Social Media angesprochen, dass man quasi nur noch mit Meinungen konfrontiert ist im Internet und wir verbringen im Durchschnitt 4 bis 6 Stunden am Tag im Internet, die jungen Menschen, nur noch mit Meinung und mit Narrativen, die unser eigenes bestärken. Das ist ja eine große Gefahr drin. Ich habe hier, weil wir immer auch wieder die Brücke machen zu Unternehmern, mein Zitat von Steve Jobs mitgebracht.
Ja.
Der hat gesagt, lasst euch nicht von Dogmen einsperren, also den Leben nach den Ergebnissen des Denken anderer Menschen. Lasst nicht den Lärm fremder Meinung eure eigene innere Stimme übertönen und am wichtigsten, da kommen wir wieder zu Ihnen, habt den Mut, eurem Herzen und eurer Intuition zu folgen.
Das wunderbar. Ich liebe diesen Spruch, der hängt bei mir im Bad im Übrigen.
Okay.
Hängt bei mir im Bad. Ich liebe ihn, weil er auch die Gefahr aufzeigt, abhängiger von Dogmen zu werden. Und er spricht ja auch, die Dogmen ist das Denken anderer. Ja? Das so wie die katholische Kirche früher. Ne? Du kommst nur in den Himmel, wenn du in die katholische Kirche bist. Ne? Dogmen sind insofern eine Gefahr, weil sie ersetzen mein Denken. Sie ersetzen mein kritisches Denken und man wird auch leicht Opfer von diesen Dogmen. Ob man jetzt links ist oder rechts ist, ob man jetzt hat Grüne oder ob man AfD, man wird leicht, sehr leicht ein Opfer der pauschalen Verurteilung aus diesem Narrativ heraus, der andere ist schlecht, der andere ist, und dann spricht man nicht mehr an. Aber das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Kann ich denn?
Dogmen ist ein gutes Stichwort hier.
Dogmen, ich habe ja mit ein Grund, weshalb ich diesen Titel Krieg und Frieden gewählt habe, ist ja, ich bin auf ein Buch gestoßen von Anne Morelli, die Prinzipien der Kriegspropaganda. Und ich habe das Buch eigentlich mit Begeisterung gelesen, wenn ja auch mit Entsetzen vermischt. Ich lese hinten mal was vor, was da hinten auf der Rückseite steht. Das finde ich genauso toll wie den Steve Jobs Satz hier. Selbst wenn wir es nicht gerne hören, auch den nächsten Krieg wird man uns ohne jeden Zweifel als Aggression des Gegners verkaufen, als Kampf zwischen Gut und Böse schmackhaft machen, den Führer des feindlichen Lagers als teuflische Fratze verunglimpfen. Die Tinte von Wissenschaftlern wird dazu genutzt werden, das Blut der Märtyrer fließen zu lassen. Also in diesem Buch hat sie 10 Punkte herausgearbeitet, nach denen eigentlich ein Krieg funktioniert oder wie ein Krieg entsteht.
Vielleicht noch ganz wichtig, das ist eine belgische Historikerin und das Buch ist, glaube ich, von 2001, 2004, also das ist nicht jetzt erschienen und schon damals hat sie darüber geschrieben. Ich glaube, das ist 20
Jahre alt. Ja, wobei aber die aktualisierte Neuausgabe ist von 2024.
Okay.
Die neue, die letzte Version, das ist in der letzten Version, das ist also brandneu. Okay. Die jetzige Ausgabe ist von 2024. Sie schreibt diese 10 Punkte, die muss ich jetzt mal ablesen, denn die sind phänomenal und die sind einfach genial. Also, welche Punkte führen zum Krieg? Also, Punkt 1, die Behauptung, wir wollen keinen Krieg. Zweitens, das feindliche Lager trägt die alleinige Schuld am Krieg. Wir sind die Guten. Wunderbar, ne? Der Feind hat dämonische Züge oder er ist der Teufel vom Dienst. Alles, kann man alles abhaken, ne? Wir kämpfen für eine gute Sache und nicht für eigennützige Zwecke. Ja, wunderbar, ne? Der Feind begeht mit Absicht Grausamkeiten. Wenn uns Fehler unterlaufen, dann nur versehentlich. Der Feind verwendet unerlaubte Waffen. Unsere Verluste sind geringer als die des Gegners, aber die sind aber enorm. Und die Sache wird von Künstlern und Intellektuellen unterstützt. Unsere Mission ist heilig. Wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Jetzt, wenn wir diese 10 Punkte, die laut Frau Morelli zum Krieg führen, einmal analysieren und schauen, wo wir heute stehen, dann können wir eigentlich alle diese gerade aufgezählten Punkte, die können wir nahezu zu 100% abpacken. Und da sind wir jetzt wieder bei meinem Eingangsthema, bei dem Point of No Return. Empathie heißt auch nicht in Angst zu versinken, aber Gefahren zu erkennen. Also, das gehört zum menschlichen Leben ursächlich dazu. Und wenn ich jetzt unsere drei, wenn ich einen Herrn Macron oder, ja, wenn ich England, Deutschland, Frankreich, wenn ich die Menschen ansehe, dann fehlt mir leider auch, was die beiden, die sie jetzt treffen, nicht haben, es fehlt mir eine Empathie. Wir haben es mit lauter egomanen Persönlichkeiten zu tun, die aus der Stärke heraus operieren wollen. Aus dem vermeintlichen, wir sind die Guten. Ja, also wir, wie die Frau von der Leyen sagt, ja, in der Ukraine wird die Demokratie verteidigt. Ja, das sehe ich natürlich gar nicht so. Ne? Dort sterben jeden Tag Menschen. Ne? Hm. Und da muss man dann dem etwas verrückten Trump dann durchaus einmal konzentrieren, der sagt, ja, ich würde ganz gerne, dass da keine Menschen mehr sterben haben. Ne? Ich meine,
trauen Sie Trump das zu? Es ist ja jetzt schon, er ist ja damit angetreten, hat er das eigentlich gesagt?
Ja,
er
man
im Land umdrehen.
Ja, das ist gut. Wissen Sie, ich meine, wir sind ja dann bei den Verrückten, ne? Man kann am Verrückten ja auch nicht absprechen, dass der bisweilen richtige Eingebungen hat, ne? Also schon die alten Römer sagten, die Verrücktheit ist eine Voraussetzung für die Kreativität. Also man muss auch mal die Dinge von ja, ich traue ja, ich trage das zu, wenn er natürlich auch dazu neigt, am Anfang ja, wenn ich Präsident bin, der Krieg in einem Tag beendet oder Kanada wird ein neuer Bundesstaat oder was weiß ich, oder Grönland gehört bald zu Amerika. Also seine Äußerungen sind natürlich manchmal sehr spontan vorsichtig formuliert, aber ich würde ihm jetzt nicht was grundsätzlich Negatives unterstellen wollen. Ich denke, dass er in diesem Falle, was jetzt diesen Krieg anbelangt, schon interessiert ist, auch aus humanen Perspektiven diesen Krieg zu beenden. Jetzt ein Land nur wie ein Geschäft zu führen, so als quasi ein Deal, die Politik als reine Deal zu sehen, ist natürlich ein bisschen kurz gegriffen. Aber der Deal hat auch etwas. Ein guter Deal ist ein Deal, wo jeder einen Vorteil hat. Ne? Wenn wir einen guten Deal miteinander machen, dann gehen wir auseinander und jeder ist zufrieden. Insofern ist dieses Denken, dieses Deal-Denken nicht a priori grundsätzlich falsch. Ist natürlich schwierig, wie es halt Egon Zehnder, der Gründer eines Beratungsunternehmens in der Schweiz, Seriosität, ja, zu wissen, was man nicht kann oder nicht weiß. Ich meine, er ist halt sehr vorstellbar. Und man hat ja gesehen, jetzt mit dem einen Tag, den er versprochen hat, dass er nicht einhalten konnte. Vielleicht wurmt ihn das aber auch, ne? Dass er ein Versprechen abgegeben hat, wo man ihn sofort dingfest machen kann. Vielleicht will er das korrigieren. Mhm. Das kann man zumindest eben unter Umständen unterstellen.
Aber in gewisser Weise ist Trump ja ein Schritt, ja, sag mal, entgegengekommen, indem er einfach gesagt hat, er will Frieden. Ja. Und er hat ja auch ein bisschen auf Granit gebissen, weil es endete ja zuletzt mit Drohungen gegen Indien, China, dass sie kein russisches Öl mehr kaufen sollen und dass die Atom-U-Boote verlegt wurden. Also das ist ja schnell gekippt. Also da ist die Gegenseite ja auch mal einen Schritt schuldig.
Ja, nur diese U-Boote, die verlegt worden sind, da haben die Russen gesagt, ja, die U-Boote können aus Amerika sofort die Atomraketen abschießen, ob die bei uns direkt vor dem Tor stehen und schießen oder ob die von Amerika schießen. Das ist eigentlich das ist ein und dasselbe. Also das ist mehr so.
Hier geht es ja um den Prozess, also ob man nicht einfach, ob da, es scheint ja schwierig zu sein. Also selbst wenn man mal einen kleinen Finger reicht, dann kommt der auch irgendwie anscheinend nicht viel zurück. Also das sind wir wieder beim Problem. Wie kriegt man das mal?
Ja, schauen Sie mal, die beiden Regierungen, die ja in diesem Krieg intensiv verwickelt war, die haben ja nicht ein einziges Mal mit dem Putin auch nur telefoniert. Die haben überhaupt diesen ganzen diplomatischen Kanal stillgelegt. So wie sie Nord Stream bombardiert haben, ja, und ausgeschaltet haben. Also der Putin und der Trump, die sprechen jetzt wenigstens miteinander. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Wenn wir Streit hatten, in der Unternehmensführung, da haben wir uns getroffen. Haben wir nicht am Telefon oder nicht geschrieben, haben wir uns getroffen und haben wir uns versucht auszusprechen. Und dann haben wir einen Konsens gesucht. Und genauso muss es da auch gehen. Das heißt, man muss, und das ist für mich ist ein Lichtblick. Darum möchte ich auch nicht, dass jetzt wieder der Oberlehrer Deutschland herkommt und sagt, ja, ich bin aber, da müssen wir noch das und lass doch die zwei erst einmal eine Basis finden. Mhm. Und wenn die eine Basis gefunden haben, ja, dann kann man auf die anderen zugehen und dann kann man die anderen integrieren. Diskussionen mit so vielen Leuten, die bringen meistens nichts. Also ich finde den Prozess jetzt erstmal D2 und dann die Erweiterung, das finde ich vom Prozedere her ausgesprochen gut.
Sie haben was Spannendes gesagt, den Prozess dahinter und die Folgen, die daraus entstehen können. Jetzt vertreten Sie eine Meinung, die jetzt anders ist als die gängige Meinung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, würde ich mal sagen.
Ja.
Und Sie können damit rechnen, dass es zu Gegenwind kommen wird.
Ja, wahrscheinlich kommt jetzt, dass Putin in dem Mediamarkt finanziert hat. Ne?
Ja. Mediamarkt ist seit 2 Wochen chinesisch, oder?
Ja, die haben Anteile erworben. Ja.
Ja. Davon ganz unabhängig. Jetzt kann man, glaube ich, sagen, das ist kein Geheimnis, dass Sie ein finanziell freier und unabhängiger Mensch sind.
Ja.
Das ist nicht jeder. Aber wenn wir sagen, dass jeder einen Teil dazu beitragen kann und Frieden ein aktiver Akt ist, ja, dann wäre meine Frage an Sie, wie kann man denn oder wie gehen Sie mit massivem Gegenwind um?
Das ist eine gute Frage. Ist eine schwere Frage. Ich prüfe mich in meinem Inneren gerne. Ja. Ich denke mir weiter, schau mal in dich hinein, was zeigt sich? Und also ich weiß, ich kann es nicht jedem recht machen. Ne? Also Kompromisse eingehen heißt ja nicht, es jedem recht machen wollen immer. Ja, es gibt auch Momente, wo man seine inneren Werte verteidigen muss. Jetzt nicht weil ich jetzt wirtschaftlich unabhängig bin, sondern ich glaube, es ist eine Geisteshaltung zu sagen, ich bin doch in meinem Inneren zuerst einmal unabhängig, was andere über mich denken. Also das heißt ja nicht, dass ich dem anderen nicht zuhören möchte. Das heißt ja auch nicht, dass ich nicht selbst Irrtümer begehen kann, dass ich selbst irgendwo schief liege in einer Sache. Aber ich versuche, die Empathie, also das Gefühl, den Bauch mit dem Kopf zu verbinden. Einer meiner Lehrer, Professor Friedrich Weinrim, sagte, der größte Mystiker ist zugleich der größte Realist. Und das heißt, ich versuche, das Hintergründige, das Gute zu denken. Ich versuche zu erkennen, was gut ist, ja. Aber ich versuche auch, das zum Leben zu bringen. Und das geht eben auch nur, wenn man dann Abstriche macht. Also vor allem, wenn man vom Recht haben wollen, Abstand nimmt. Also ein Beethoven 9. Alle Menschen werden Brüder, ja. Also ich glaube, den anderen in sich erkennen, sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den anderen in sich erkennen und die Differenzierung wegzunehmen, sondern das gemeinsame Gute, das wollen, was allen gut tut. Es tut allen gut, wenn kein Krieg ist. Es tut allen gut, wenn der Krieg aufhört, ja. Und selbst wenn da Kompromisse gemacht werden müssen, ja, wie auch immer die sind, dann ist es immer noch besser, als wenn der Krieg weitergeht. Das ist ein ganz essentielles Element. Und mir persönlich, ja, ich war immer ein Freigeist, ja. Und ich weiß nicht, als ich die Mina mal gegründet habe, haben wir gesagt, ja, wir bald pleite gehen. Und dann kam der Karstadt-Vorstand und hat gesagt, wie viel Personalkosten haben wir, haben der Medien und so. Oh je, da ich sage, mein Gott, ich wünsche mir nicht, aber da müssen sie bald pleite sein. Das war aber Gott sei Dank nicht der Fall. Man darf sich Er muss dem anderen zuhören, aber sich nicht abhängig machen von Meinungen anderer. Der wird bei Steve Jobs wieder, ne? Erkenne, dass es sich hier um ein Dogma handelt. Ja? Also, ein Dogma handelt, ich bin nun kein Parteimitglied einer Partei, aber wenn man irgendjemand nur schlecht macht, ja, ich würde da mit dem Wort Nazi vor dich umgehen, ne? Die haben meinen Großvater ins KZ in Dachau verschleppt, ne? Das würde ich nicht mehr gebrauchen wollen. Auch nicht dem Feind, auch nicht dem Gegner gegenüber, ja. Also, ich glaube, es gehört auch eine gewisse, was gehört dazu? Ja, eine gewisse geistige Demut. Jetzt sind wir dabei, es gehört eine geistige Demut dazu, den anderen verstehen zu versuchen.
Und vielleicht, dann wäre die anschließende Frage, wie erkennt man ein Dogma? Ich glaube, Sir Karl Popper kennen Sie, die Falsifizierungstheorie.
Ja.
Ein Dogma ist ja quasi eine Theorie, die in sich nicht falsch sein kann.
Ja, schauen Sie, die katholische Kirche hat mal vor einigen Jahrhunderten auch im Dogma festgelegt, dass die Tiere keine Seele haben. Ne? Wenn Sie meinen Hund anschauen, Sie schauen ihm in die Augen, dann wissen Sie, dass einer der sehr geistreichen Leute, man jetzt alle was ein Bewusstsein hat ein Auge, ja. Und schauen die in die Augen von meinem Hund, da wissen sie, dass der eine Seele hat, ja. Und da wissen sie, dass dieses Dogma, dass ein Tier keine Seele hat, grundfalsch sein muss. Also Dogmen haben grundsätzlich a priori nicht das Testat, dass es sich um die Wahrheit handelt. Das kann auch Irrtum sein. Es muss ja auch nur oft genug wiederholt werden. Das Problem ist halt die Wiederholung des Falschen. Unser Aufsichtsratsvorsitzender Erwin Konradi hat mal gesagt, es ist oft nicht das wichtig, was wirklich ist und was geglaubt wird. Das ist. Da sind wir bei den Medien, ja.
Typisches also, Werbephänomen. Ja, man muss es nur oft genug wiederholen.
Richtig. Also man muss nur oft genug wiederholen, ja. Dann wird es geglaubt. Ob das die Wahrheit ist oder ob das die Unwahrheit ist, das spielt keine Rolle. Auch diese, interessant ist, dass der Mensch auch so abstumpft. Als ich noch operativer Chef war, haben wir untersucht, Werbeslogan von Waschmitteln. Die alle Hausfrauen fanden die ekelhaft. Sie haben dann trotzdem das Waschmittel gekauft. Das ist eine scheiß Werbung, ja. Das ist trotzdem gekauft worden, ne? Interessant, ne? Sie haben das so Müllwäschweißer, was ich nicht, aber sie haben trotzdem gekauft. Und da sieht man mal, wie das menschliche Gehirn auch auf der anderen Seite manipulativ leider funktioniert. Und das ist ja die große Gefahr, die wir jetzt haben, weil Sie gerade von den Medien gesprochen haben. Wenn die Medien nicht mehr die Kontrolleure der Regierung sind, wenn die Medien quasi die Helfer und die Unterstützer der Regierung sind, ja, und dann fehlt da ein Regulativ. Es heißt ja nicht, dass jedes Medium jeden, der regiert, sofort irgendwie da abschießen muss oder was. Aber die Balance fehlt im Moment. Und zwar mit dieser Polarisierung, die auch schlecht ist, in den alternativen Medien, die nur diese Meinung mehr oder weniger reden, und die klassischen Medien, die mit unseren Steuergeldern dann das gutheißen, was die Regierung tut. Aber das ist eigentlich schade, ne? Da entsteht nicht das richtige Leben. Das ist eigentlich sehr schade. Mir tut es sehr leid, muss ich sagen. Aber vielleicht geht es besser weiter.
Aber da ist ja auch mittlerweile ein Dogma dahinter, weil es bei allem immer heißt, oh, wir dürfen jetzt nicht kritisieren, weil das hilft nur der AfD. Also das ist ja mittlerweile ein Kult fast schon. Also wir können dieses Land ja nicht, wir können nicht jede Handlung daran aufhängen, ob das jetzt der AfD hilft. Also ich weiß nicht, ob das hat tatsächlich vor kurzem auch mal Ricarda Lang gesagt, mit der ich auch oft nicht übereinstimme, aber
ja.
Sie hat gesagt, vielleicht wäre es ganz gut. Das kann ich
gut verstehen.
Ja, aber da muss ich sagen, das fand ich gut. Ich glaube, das war vielleicht das erste Mal, wo ich jetzt zustimme, weil vielleicht hilft es mal nicht bei allem immer die Frage zu stellen, ob es der AfD helfen könnte, sondern einfach sich nur aus dieser
man muss ja doch mal, also ich bin ja kein Mitglied einer Partei. Ich habe 20 Jahre FDP gewählt, ich habe schon mal einen Helmut Schmidt gewählt, ich halte Helmut Schmidt für den besten Kanzler, den wir jemals hatten. Das ist übrigens ein Mann gewesen, der diese Qualität hatte, die Empathie mit dem Gehirn zu finden. Das war ein Staatsmann. Mhm. Das war ein, dessen Worte sind heute noch gültig. Aber jetzt, wir haben nur 26% AfD und 24% CDU/CSU, laut Meldung von gestern oder vorgestern. Ja, sind denn die 26% alle irre, ne? Muss ich mal sagen. Sind das alle irre? Sind das alle Nazis? Ja, ich bin kein Parteimitglied. Ich habe aber keine politische Heimat im Moment, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja,
ich glaube, ich haben wir
nicht. Ich habe keine politische Heimat. Also wenn mich einer fragt, du Walter, dann würde ich sagen, Gott, sind wir, ja, gut, dass keine Wahl ist morgen. aber ich habe keine Heimat im Moment. Aber ich glaube, diese 26, 24, das hängt damit zusammen, dass die Menschen doch irgendwie spüren, dass was nicht in Ordnung ist. Ne? Die Menschen spüren, dass das, was ihnen versprochen worden ist, vor der Wahl nicht eingehalten worden ist. Die Menschen haben ein Unbehagen und aus diesem Unbehagen gegenüber dem, was ist, ja, neigt man dann dazu, eine Opposition zu wählen. Ob das dann besser oder schlecht, muss man dahingestellt sein lassen. Aber man kann es nicht jeden Deutschen April für verrückt verkaufen. Nur mal, wie gesagt, Demokratie heißt, ich muss den anderen anhören. Ich muss den anderen in seinem Anderssein verstehen versuchen. Und das im Mittelalter Krieg. Ja, Krieg lässt sich nur vermeiden im Sinne von Verzeihen. Ja, Verzeihung ist, schauen Sie, auch im Privaten. Also wenn ich schreibe mit meiner Freundin, ob da jetzt einer recht hat, ich rede, ist es so wichtig.
Warum will Trump eigentlich den Frieden? Weil für ihn ist ja eigentlich, läuft ja alles super.
Erstens hat er ihn versprochen, wie ich vorhin sagte, es wird ihm stinken, dass er das, was er so großmundig verkündet hat, nicht einhalten konnte. Das widerspricht seinem Ego. Also, wenn Sie ein starkes Ego haben und sagen, ich mach das, ne? Also meine, morgen früh stehen da 10 Leute vor der Tür, dann macht das, da steht aber keiner vor der Tür, dann hat ihr Ego ein Problem, ne? Weil dann steht dann da keiner. Ne? Und ich denke, ist jetzt sicherlich aus dem verletzten Ego, was jetzt nicht unbedingt nur positiv zu sehen ist, sein. Und natürlich, ich denke, er erkennt, dass es für Amerika der bessere Deal ist, einen Frieden mit Russland zu haben. Denn jeder weiß, Putin weiß das, Trump weiß das, ein Krieg von Amerika und Russland, der kann von keinem gewonnen werden. Ein Krieg von diesen beiden Ländern kann von keiner Nation gewonnen werden. Die Folge wäre, dass die Welt in Schutt und Asche versinkt. Und das kann ein Dealmaker nicht wollen, weil dann ist sein ganzes Geschäft kaputt. Ne? Dann ist ja das, ne? Also, so gesehen, es gibt ja, wie ich eingangs sagte, man mag ja die persönliche Performance von den Menschen beurteilen, wie man will. Aber es gibt ja auch so etwas wie eine Erkenntnis, die einem Putin und einem Trump genauso zuteil werden kann wie uns und jedem anderen auch, ne? Also ich denke, dass diese Option, dass die beide erkennen, du musst die Frage auch beantwortet, warum will der Trump ist ein Dealmaker, ne? Das ist jetzt nicht ein Staatsmann wie der Helmut Schmidt, der weise, vorausblickend, empathisch, intellektuell vermischt handelt, sondern er ist ein spontaner Mensch, der von seinen Wünschen und Hoffnungen getrieben ist und der eben primär Amerika first, Amerika wieder zu dem machen will, was es mal war. Schaut mal die Detroit an, also Autostädte von früher, sind heute ja nun Gottes Willen. Ja, also er möchte halt, dass es Amerika gut geht, dass Amerika groß wird und dass er derjenige ist, der Amerika dazu gebracht hat, wieder zu dem zu werden, so wie er sich das vorstellt. Great American, great again. Das ist ja a priori nicht falsch. Ne? Ich weiß, also, wenn wir Lufthansa fliegen, ne, wenn zuerst nimm den Atemmaske und setz sie auf und dann hilft deinem Nachbarn. Ne, ich kann dem Nachbarn erst helfen, wenn ich die Atemmaske drauf hab. Sonst wäre er selbst ohnmächtig. Und so ist das First ja auch wichtig. Wenn ich krank und schwach und lediert bin, dann kann ich dem Nächsten auch nicht helfen. Das heißt, meine persönliche Souveränität ist wichtig, um helfen zu können, um das Gute zu tun. Und es ist ja auch so, dass ein gewisser Grad an Verrücktheit nicht a priori zum Chaos führt. Also ich würde ihm mal unterstellen wollen, ich bin jetzt weder ein Trump-Fan noch ein Putin-Fan, aber ich würde ihm mal unterstellen wollen, dass er schon auch ernsthaft hier den Frieden will und dass er sich darum bemühen wird.
Souveränität, noch ein spannender Aspekt. Bei uns irritiert es ja viele Leute, dass wir jetzt in Rüstung investieren, dass wir sagen, die Bundeswehr ist zu schwach. Und es wird ja gerne interpretiert, wir wollen quasi angreifen oder wir, ja, das hat natürlich was Aggressives, Rüstung. Aber Sie haben es gerade gesagt, Souveränität, ist es vielleicht absurd, aber es gibt ja diesen schönen Spruch, der auch ein Dogma sein könnte, wenn du den Frieden willst, dann rüste dich für den Krieg. Ja. Oder zum Stichwort Souveränität, das haben ja viele zuletzt auch gesagt, Trump hat uns eigentlich am Nasenring durch die Manege geführt mit den Zöllen, weil wir eben abhängig sind von den Amerikanern. Ja. Wirtschaftlich auch, aber natürlich auch sicherheitstechnisch, sicherheitspolitisch. Brauchen wir Rüstung, um Frieden, Souveränität zu haben? Oder wie sehen Sie das?
Ja, das ist eine heiße Frage. Ne? Natürlich hat der Satz etwas, willst du den Frieden, rüste zum Krieg. Was heißt das eigentlich auf Deutsch? Das heißt, dass der andere meine innere und äußere Wehrhaftigkeit erkennen muss und richtig einordnen soll, bevor er angreift. Das ist der positive Kern dieser Botschaft. Den will ich auch nicht in Abrede stellen. So wie die eigene Souveränität, von der wir vorhin gesprochen haben, ja, sich bemühen um das Gute, sich bemühen um das Rechte, die Souveränität auch mich persönlich schützt, jetzt von meinem Nächsten sofort angegriffen zu werden und ich mich dann auch nicht angegriffen fühle. Ich fühle mich oft gar nicht angegriffen, sage Walter, das und das oder dann eben, okay, ja, vielleicht hat er recht, dass ich ein Idiot bin, ne? Keine Ahnung. Aber jetzt, wenn wir mal unseren Haushalt anschauen, in der EU, in Deutschland, Sozialsystem eigentlich komplett überfordert, soziale Kosten hoch wie nie, kein Mensch kann nur mit Schulden kann man das bezahlen, dann wird Werbung gemacht in arabischen Ländern für das Bürgergeld. Ich habe nun 28 Jahre immer in einem muslimischen Staat mitgelebt in Marrakesch. Ich habe kein Problem mit dem Islam, aber ob wir jetzt Leute noch in unser Sozialsystem anwerben wollen, das weiß ich natürlich nicht. Also die Souveränität jetzt mit den Waffen zu erkaufen. Also ich glaube nicht, dass wir in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage die Priorität so stark auf die Rüstung, auf ihn, der Herr Trump, das will mit 5%, aber wissen Sie, das ist eigentlich Wahnsinn, ne? Wir können nur mit Schulden unsere Haushalte bedienen. Also Italien ist jetzt schon ausgestiegen und Spanien auch. Die wollen das nicht so ganz machen. Die will über eine Brücke bauen, die Melone da, von Italien nach Sizilien, aber egal. Also ich glaube, dass wenn sie Panzer bauen, Panzer sind und Raketen sind auch zum Schießen und Gewehre sind zum Schießen da. Und jetzt habe ich unlängst gehört, dass wurde 8000 Särge hatte die Bundeswehr bestellt. Waren sie gefragt worden für, ja, also wenn Krieg wäre, dann müsste Tote geben, dann müssen die irgendwie beerdigt werden. Da sehen wir mal schon, wie weit wir sind, ne? Wir kaufen uns Särge ein, ne? Ja. Wir kaufen definitiv schon Särge ein. Wofür denn? Wir haben natürlich jetzt seit Jahrzehnten, haben wir unsere Bundeswehr vernachlässigt. Ne? Schauen wir auf von der Leyen und was da alles für Unfähige da dran waren. Ne? Die Bundeswehr, heute, wenn heute was käme, dann müsste die Feuerwehr von Rosenheim schicken, weil die Bundeswehr wahrscheinlich nicht funktioniert. die Panzer haben wir alle abgegeben und die Soldaten sind auf Mallorca oder was weiß ich und keiner will an die Front
Also ich als Rosenheimer sage, unterschätzt niemals die Rosenheimer Feuerwehr.
Die Feuerwehr. Nein, aber ich glaube, also um die Frage zu beantworten, im Prinzip ist es richtig, wenn ein Land wehrhaft ist, geistig und materiell. Aber in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation würde ich das geht. Wir haben Rentner, die Flaschen sammeln, ja. Wir haben eine totale Schieflage in diesem Land, ja. Wir haben Pleiten ohne Ende, ja. Also es gibt wirklich und wahrhaftig sinnvollere Möglichkeiten, dieses Geld, was jetzt wieder geliehen ist, dieses Sondervermögen, ja, einzusetzen, als das außerdem in die Rüstung zu stecken. Und wer profitiert da davon? Natürlich haben wir gerade an das Großkapital, die an diesen ganzen AGs beteiligt sind. Sie nicht, er nicht und ich auch nicht. Und wir können nur hoffen, dass diese Waffen nie eingesetzt werden müssen. Das ist schon lauter zu sagen. Ne?
Thema Haushalt, das schreit nach einem dritten Gespräch.
Und du musst noch was zur Decke sagen.
Ich muss was zur Decke sagen. Für alle, die jetzt noch da sind, das sind eh die Hardcore-Fans. Beim letzten Gespräch gab es eine Menge Kommentare zur Decke. Nein, das sind keine Spinnweben und das ist kein Schimmel, das sind Deckenmalereien.
Ja, kleine, zart und klein. Ne? Hat eine Dame mit über 80 Jahren, die über 80 Jahre alt ist, da oben so da drauf gemalt. Ja, das ist also und ja, ich dachte mir, so nackige Decke ist nicht so schön. Mein Freund Professor Max Löscher hat gesagt, an der Decke muss auch was, wie im Geist muss irgendwas stattfinden. Und da hat man gut mal ein paar, lassen wir eine Sachen, ein paar Vögel hinmalen. Und die sind doch keine Spinnenweben mehr. Vielen Dank.
Sehr schön geworden.
Danke.
Herr Gunz. Herzlichen Dank. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, um solche, ja, Hochkaräter natürlich nicht zu verpassen. Und wenn ihr Herrn Gunz wieder sehen wollt, dann lasst uns das gerne wissen und vielleicht auch, welche Themen euch interessieren.